Herzlich willkommen und Glück auf zu einer neuen Ausgabe des Podcasts von Brennpunkt Orange. Mein Name ist Danny und ich darf euch in Anbetracht der bevorstehenden Europawahlen und einer Fußball-Europameisterschaft das Thema Fußball, Identität und sozialer Zusammenhalt in Europa mit euch gemeinsam in den Brennpunkt rücken. In einem durchaus mit vielen Krisen bedrohten, politisch und sozial polarisierten Kontinent bietet der Fußball vielfältige Möglichkeiten einer friedlichen Begegnung, der Normalisierung des grenzüberschreitenden Austauschs und konstruktiver Kooperationen. Kann der Fußball also politische, soziale und kulturelle Konflikte überwinden? Können aus europäisierten Fans auch europäische Bürgerinnen und Bürger werden? Und wie beeinflussen denn ökonomische Ungleichheiten im Fußball diese Prozesse? Für all diese Fragen hat Tobias Finger gemeinsam mit Jonas Biel als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Forschungsprojekt Fußball als Grundlage gesellschaftlichen Zusammenhalts in Europa, kurz Fanzine, Antworten gesucht. Gemeinsam beleuchten wir heute die Entwicklung des Fußballs im Kontext der europäischen Integration sowie der Europäisierung des Sports. Ich freue mich sehr, dich begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Tobias.
Ja, vielen Dank, Danny. Ich freue mich, hier zu sein.
Was ist für dich Europa?
Was ist für mich Europa? Das ist eine große Frage. Europa ist für mich ein vielschichtiges Phänomen, wenn ich das so sagen kann. Zum einen ist Europa auf einer politischen Ebene natürlich mittlerweile untrennbar eigentlich mit der Europäischen Union verknüpft. Das heißt, das politische System, die Strukturen, die Institutionen der Europäischen Union mit ihren 27 Mitgliedsländern sind vielleicht der naheliegendste Aspekt, den man mit Europa verbindet. Zumindest, wenn man eben in einem dieser Mitgliedsländer zu Hause ist. Da sind aber auch andere Aspekte, die eine große Rolle spielen und wie man Europa definieren kann. Zum Beispiel natürlich die geografischen Grenzen Europas, also Europa als Kontinent, was man auf jeder Karte wiederfindet und was wiederum andere Grenzziehungen sozusagen im Vergleich zur Europäischen Union auch beinhaltet. Und dann gibt es noch viele andere Verständnisse von Europa, im Fußball zum Beispiel auch Europa als UEFA. UEFA mit 55 Mitgliedsländern nochmal deutlich größer als das politische Europa in Form der Europäischen Union oder auch das geografische Europa, weil ja zum Beispiel auch Länder wie Israel oder Kasachstan zur UEFA zählen bzw. Mitglied in der UEFA sind, dementsprechend auch in europäischen Fußballwettbewerben stattfinden. Aber darüber hinaus ist Europa auch eine Gemeinschaft von Werten, eine Gemeinschaft von Rechten, eine Gemeinschaft von vielen, vielen Menschen, Bürgerinnen und Bürgern, natürlich EU-Bürgerinnen und Bürgern, aber auch in den einzelnen Ländern. Und das ist eben dann auch eine Sache, und genau da setzen wir auch an, von Zusammenhalt. Europa bedeutet für mich auch Zusammenhalt, Europa bedeutet für mich Austausch, Europa bedeutet für mich auch Freiheit. Und all diese Aspekte finden sich im alltäglichen Leben wieder, aber auch im Fußball.
Nun möchte ich mich direkt daran anschließen, weil wir eine gemeinsam haben. Ich verbinde tatsächlich Europa genau wie du, vielleicht aus einem anderen Kontext mit dem Begriff Freiheit und einen zweiten Begriff mit dem Begriff Frieden. Nun wissen wir selbst, dass wir aktuell eine politische Krise haben, dass der Krieg sehr, sehr nah stattfindet. Und wir wissen, dass das Thema Freiheit, dass wir das gerade bei europäischen Auswärtsfahrten gar nicht so erleben, sondern wir erleben eher Ausschluss, Einschränkung dieser Freiheiten. Kann man sagen, dass sich Europa aktuell in einer der größten Krisen befindet?
Ich weiß nicht, ob es eine der größten Krisen ist, wenn man historisch die ganze Sache betrachtet. Ich glaube, es kommt darauf an, wie weit man zurückgehen möchte. Wenn man vielleicht die Zeit seit Gründung der Europäischen Union betrachtet, dann ist es zumindest eine der größten Bedrohungen vielleicht für das Europa, das man seitdem kennt. Wenn man weiter zurückgeht in Zeiten von Weltkriegen etc., dann gab es bestimmt schon größere Bedrohungen für Europa. Aber auf dem Weg fangen wir vielleicht 1945 an, bis heute wurden in Europa viele Dinge errungen und insbesondere, du hast es eben erwähnt, Frieden, Freiheiten, Rechte wurden erstritten von ganz vielen Menschen, die sich dafür eingesetzt haben. Und diese sind auf jeden Fall momentan in Gefahr. Diese Fortschritte, viele dieser Fortschritte sind in Gefahr. Und die Bedrohung sollte man auf jeden Fall nicht unterschätzen, weil wirklich Europa mit verschiedensten, multiplen Krisen konfrontiert ist derzeit, die natürlich diese Errungenschaften und damit auch alle Menschen, die von diesen Errungenschaften profitieren, bedrohen.
Ich habe natürlich einen etwas harten Einstieg gewählt, weil natürlich ich erstmal sowohl dich, Tobias, als auch deinen Studienkollegen Jonas Biel oder deinen Projektkollegen vorstellen möchte. Jonas Biel ist, wenn ich das richtig wiedergebe, Fan des FSV Mainz 05. Das ist dahingehend bemerkenswert, weil er offensichtlich sehr gut zusammenarbeitet und du Fan von Eintracht Frankfurt bist. Er hat Politikwissenschaften studiert und er ist zuständig für die quantitativen Analysen im Projekt. Ist das soweit korrekt?
Das ist soweit auf jeden Fall korrekt. Auch mit der Vereinszugehörigkeit liegst du richtig. Ich würde gerne bei der Gelegenheit noch unsere beiden anderen Kollegen kurz in den Ring werfen, sozusagen. Das ist zum einen Professor Arne Niemann, Professor für internationale Politik an der Uni Mainz und Leiter des Projekts und daneben noch Vincent Reinke, ebenfalls wissenschaftlicher Mitarbeiter im Fernsehprojekt und Fan auch vom FSV Mainz 05 und geburtsortbedingt auch von Hannover 96.
Ja, und dann ist die vierte Person, das bist du. Ich habe gefunden, du hast Sozialwissenschaften in Düsseldorf, Prag, Berlin und Vancouver studiert. Das klingt sehr, sehr international. Das musst du etwas erklären.
Ja, also das ist durchaus international. Ich habe das große Privileg gehabt, zum einen, und da sind wir eigentlich auch schon wieder direkt beim Thema, während meines Bachelorstudiums der Sozialwissenschaften in Düsseldorf in Prag studieren zu dürfen. Ich habe mehr als ein halbes Jahr gelebt und mein Studium maßgeblich vorangebracht im Rahmen eben von einem Erasmus-Austausch. Erasmus ja auch ganz zentrales europäisches Austauschmittel sozusagen. Und dann habe ich mein Masterstudium genau in Berlin an der Humboldt-Uni absolviert und in dem Rahmen hatte ich dann einen Aufenthalt von fast einem Jahr an der University of British Columbia in Vancouver und habe da meine Studien auch vorangebracht und dort auch für meine Abschlussarbeit geforscht, die vorbereitet, die Daten erhoben. Und dann nach meiner Rückkehr in Berlin die Arbeit auch geschrieben und so abgeschlossen, genau.
Und dieses Projekt hat mit diesem Studium nichts zu tun oder verstehe ich das falsch?
Es hat inhaltlich vielleicht weniger zu tun mit dem wissenschaftlichen Fokus im Rahmen von meinem Studium. Aber die Politikwissenschaften, wo wir uns ja jetzt bewegen und auch die internationalen Beziehungen, die internationale Politik, war durchaus auch in meinem sozialwissenschaftlichen Studium angelegt bzw. enthalten, ja.
Wenn wir in 10 Jahren wieder einen Podcast aufnehmen, in welcher Funktion werde ich dich da begrüßen dürfen?
Das ist eine sehr gute Frage. Ehrlich gesagt kann ich dir das noch nicht sagen. In der Wissenschaft und in der akademischen Karriere ist es ja natürlich auch immer wieder eine offene Frage, wie es weitergeht. Derzeit bin ich sehr froh, dass ich in diesem Projekt arbeiten kann, genau wie alle meine Kollegen. Ich denke, da kann ich für uns alle sprechen. Es ist ein Privileg, dass wir uns mit dem Thema auseinandersetzen dürfen, also mit dem Fußball auseinandersetzen dürfen auf dieser Ebene und in diesem Rahmen, weil wir ja auch alle Fußballfans sind. Du hast es schon erwähnt, ich ebenfalls. Und dahingehend sind wir alle sehr, sehr zufrieden und froh, dass wir überhaupt uns in dem wissenschaftlichen Rahmen mit dem Thema auseinandersetzen können, das uns auch in unserer Freizeit immer wieder, was heißt immer wieder, eigentlich dauerhaft beschäftigt als Fans.
Wie kam die Eintracht in dein Leben und wie intensiv ist die Bindung?
Ich glaube, es kommt darauf an, wann die Eintracht am Wochenende gespielt hat, wie mein Montag aussieht und natürlich, wie sie gespielt hat. Wenn wir ein Freitagabendspiel haben und da eine Niederlage kassieren, dann geht's am Montag vielleicht schon wieder. Wenn die Niederlage erst am Sonntag kommt, ist mein Montag auf jeden Fall noch belastet. Ich habe eine Bindung zur Eintracht, seitdem ich Gute Frage. Ich glaube, 5 oder 6 Jahre alt bin, also relativ früh in meiner Kindheit. Ich komme aus der Region und wurde im Prinzip von dem Vater eines meiner besten Kindergarten-Grundschulfreunde zur Eintracht gebracht. Und die Bindung ist seitdem auf jeden Fall nicht schwächer geworden, eher stärker. Versuche, alle Spiele mitzunehmen, die gehen. Das ist regionalbedingt, wohnortsbedingt nicht so leicht. Ich bin mittlerweile in Berlin und da ist das Waldstadion natürlich einige 100 Kilometer entfernt. Aber auch da versuche ich, so oft es geht, vor Ort zu sein. Und ansonsten gibt es ja zumindest einige Auswärtsspiele in der Bundesliga, die sich hier in der Region auch anbieten. Es könnten gerne mehr sein, wenn es nach mir ginge, und auch europäisch. Auch das ein weiteres Privileg, das ich genießen durfte. In den letzten Jahren habe ich doch einige Spiele mitnehmen können.
Aber grundsätzlich, glaube ich, kannst du mit der Entwicklung deines Herzensvereins sehr zufrieden sein in den letzten Jahren.
Definitiv, definitiv. Also wo wir mittlerweile stehen, wenn mir das jemand vor 10 Jahren gesagt hätte, hätte ich kein Wort geglaubt, oder dass ein Weltmeister wie Mario Götze jetzt mittlerweile bei uns im Mittelfeld die Fäden zieht. Wenn mir das jemand 2014 im Sommer gesagt hätte nach der WM, absolut unvorstellbar gewesen damals. Ich bin zufrieden, und auch wenn es momentan vielleicht mal wieder eine etwas schwierigere Phase ist, wo man nicht so ganz weiß, wo es jetzt eigentlich hingeht, auch da kann ich durchaus sagen, wenn man es langfristig betrachtet und ein bisschen weiter in die Vergangenheit guckt, dann ist das immer noch mehr als okay.
Letzte Frage zu dir. Ich habe hier noch stehen, freier Journalist für 11 Freunde.
Ja, ist korrekt. Ich habe in der Vergangenheit auf jeden Fall in verschiedenen Kapazitäten für Freunde gearbeitet bzw. geschrieben, habe da erst beim Praktikum gemacht, habe dann frei geschrieben, habe dann im Rahmen von der Weltmeisterschaft 2018 dieses Turnier in Kooperation mit dem Tagesspiegel für Freunde begleitet, war danach weiter als freier Journalist tätig, habe dann noch mal einige Monate angestellt, dort gearbeitet und so die Verbindung nie so ganz verloren, und versuche nach wie vor hin und wieder mal was zu publizieren, aber als Vollzeit angestellter wissenschaftlicher Mitarbeiter ist es jetzt schwierig, aber wir haben auch aus dem Projekt heraus zumindest 2 Artikel schon mal bei den Kollegen mit ein paar Daten und Ergebnissen aus unserem Projekt untergebracht. Von daher, ja, ist korrekt.
Dann lass uns zu eurem Projekt kommen. Vielleicht eine Frage noch. Ihr habt das auch so ein bisschen aufgeteilt. Also ich habe gefunden, dass Jonas für die quantitativen Analysen im Projekt tätig ist und du für den qualitativen Teil des Projekts. Kannst du das ganz kurz erklären, was da der Unterschied ist, dass man sich das vorstellen kann? Was lag bei Jonas auf dem Tisch und was bei dir?
Ja, gerne. Also zusammen oder ganz kurz gesagt, ist das Quantitative eben das, was mit den Zahlen zu tun hat, und das Qualitative ist das, was mit Worten zu tun hat, wenn man so möchte. Wir haben ja in unserem Projekt verschiedene methodische Schritte. Das ist zum einen oder als erstes eine Medieninhaltsanalyse, wo wir uns die Berichterstattung von verschiedenen Nachrichtenmedien über den Fußball angeschaut haben, um herauszufinden, inwiefern Europa in dieser Berichterstattung eine Rolle spielt, also inwiefern die Leserinnen und Leser dieser Medien mit Europa im Kontext des Fußballs konfrontiert werden bzw. in Kontakt kommen. Das ist eine quantitative Analyse gewesen. Wir haben uns jetzt nicht den genauen Inhalt der Texte angeschaut, jeden einzelnen Satz auseinandergenommen, sondern wir haben einen Korpus von mehreren 10.000 Nachrichtenartikeln aus Deutschland, Spanien, Norwegen und Polen analysiert, und das Ganze dann eben auf der Basis von einem quasi Wörterbuch, das dann in einer computergestützten Analyse durchgelaufen ist und eben diese Texte gezählt hat, also wie oft diese Wörter in den Texten vorkommen. Also das eindeutig quantitative Sache. Da haben wir eine Umfragestudie gemacht, auch mit mehreren tausend Teilnehmerinnen und Teilnehmern in den 4 Untersuchungsländern, die dann eben auch untersucht wurde anhand der Zahlen, also der abgegebenen Antworten. Auch das quantitative Analyse. Und der dritte Schritt ist dann eben der qualitative, der vielleicht ein bisschen ja, bisschen detailliertere Arbeit erfordert, und das war eben Experteninterviews. Also damit möchte ich nicht sagen, dass Jonas nicht detailliert arbeitet, sondern da muss man dann wirklich eben die genauen Aussagen angucken. Also die Interviews sind teilweise über 1,5 Stunden lang eben mit Experten und Expertinnen geführt aus der Praxis des Fußballs, das heißt von Vereinen, von Verbänden, von Fanorganisationen, aus der Politik aber genauso. Und eben auch in den 4 Ländern und auf europäischer Ebene. Und die qualitative Analyse ist dann da eben genau auf die Aussagen zu gucken. Also die einzelnen Wörter auch wirklich manchmal auf die Goldwaage zu legen, um dann herauszufinden, insbesondere, ja, wie der Fußball mit Europa in Verbindung steht in dem Fall, wie er auch vielleicht genutzt wird, um den sozialen Zusammenhalt in Europa zu stärken. Und wie diese Expertinnen und Experten, die wir interviewt haben, in ihrer praktischen Arbeit im Feld des Fußballs mit Europa konfrontiert sind, sozusagen.
Ihr erklärt, dass der Fußball und verschiedene Begriffe bzw. Konzepte von Europa untrennbar miteinander verbunden sind. So weist er zum Beispiel darauf hin, dass Europa ein Spielfeld für Wettbewerbe ist, das ist klar. Aber welche sind das noch, wo der Fußball und verschiedene Begriffe, Konzepte von Europa untrennbar miteinander verbunden sind?
Man könnte zum Beispiel auch den Spielermarkt anführen. Mindestens oder spätestens seit dem sogenannten Bosman-Urteil, eine Liberalisierung des europäischen Transfermarktes im Fußball folgte, weil eben die Arbeitnehmerfreizügigkeit auch für Fußballprofis garantiert wurde sozusagen oder bestätigt wurde. Daraufhin wurde der Spielermarkt auf jeden Fall europäisiert. Es gab mehr internationale Transfers, weil da die Hürden gefallen sind. Außerdem geht es da um so Sachen wie so Homegrown Player Rules oder dass eben eine gewisse Anzahl von Spielern aus dem Land, in dem gespielt wird, also zum Beispiel deutsche Spieler in der Bundesliga oder in anderen deutschen Wettbewerben, in den Mannschaften eingesetzt werden müssen. Und ein Abbau von Hürden und Restriktionen dahingehend hat eben zu einer Europäisierung des Spielermarkts geführt. Das heißt, Fans sehen auch einfach internationale Mannschaften auf dem Spielfeld, kommen da mit Spielern aus anderen europäischen Ländern, natürlich auch anderen weltweit anderen Ländern in Kontakt. Und das Gleiche gilt dann eben auch für Trainerinnen und Trainer, insbesondere Trainer natürlich im Herren-Profifußball, mit dem wir uns vorrangig beschäftigen, und auch auf anderer Ebene von Funktionären sind natürlich internationale Personen vertreten. Das wäre noch ein Beispiel. Das Gleiche gilt aber auch für die Organisationsstrukturen an sich des europäischen Herren-Profifußballs. Die UEFA ist natürlich so das eindrücklichste Beispiel dafür als europäischer Fußballverband, in dem die nationalen Verbände organisiert sind. Die UEFA, du hast es angesprochen, richtet eben die europäischen Wettbewerbe aus. Jetzt gibt es ja seit, was sind es jetzt, 3 Jahre noch einen weiteren mit der Europa Conference League auf Vereinsebene. Dann gibt es natürlich Europameisterschaft auf Nationalmannschaftsebene. Aber es gibt auch andere europäische Organisationen, zum Beispiel die European Club Association, die viele Profiklubs vertritt, wo sich die Profiklubs organisiert haben. Es gibt European Leagues, wo sich Ligaverbände organisieren. Es gibt die Union of European Clubs, die der ECA mittlerweile ein bisschen Konkurrenz macht und andere Clubs vertreten möchte. Und dann gibt es aber auch zum Beispiel Football Supporters Europe, wo sich eben Fans organisieren auf europäischer Ebene und versuchen, ihre Interessen zu kommunizieren und einzubringen und durchzusetzen. Also auch die Organisationsstruktur ist stark europäisiert und auch die EU spielt natürlich eine Rolle in der Hinsicht und die europäische Integration. So wirkt natürlich ein Urteil wie das Bosman-Urteil, dass er von einer europäischen Institution gefällt wurde, in die einzelnen Mitgliedstaaten hinein, aber auch darüber hinaus. Denn wenn dann im Sinne der Wettbewerbsgleichheit die Anpassungen in den EU-Mitgliedsländern vorgenommen werden, dann müssen die auch übertragen werden auf Nicht-EU-Mitglieder, die aber in der UEFA organisiert sind. Und so ist auch dahingehend das Ganze schwer voneinander zu trennen. Und was das dann wiederum mit den Fans macht und wie die Fans mit Europa in Kontakt kommen, die Fußballfans, darüber werden wir bestimmt noch ein bisschen weiter sprechen.
Ja, und ich muss sagen, mit der Beschäftigung mit dem Thema, dann bekommt man wirklich auch neue Bilder oder ordnet die neu zusammen. Also die Eurofighter hatte ich natürlich immer mit Schalke verbinden, aber nie weiter nachgedacht, dass da Euro in den Eurofightern steht. Die Eintracht mit ihrem Eintracht ist Europa-Kampagne, die natürlich klar war, die Eintracht will nach Europa, aber da bewusst, da steht ja Europa natürlich. Und selbst das Europapokallied, was ich ja mindestens 2 Runden lang auf meinem Sportplatz um die Ecke regelmäßig mitkröle lautstark, es ist das Europapokallied. Und das sind letztendlich alles Beispiele, dass eben, selbst wenn wir das gar nicht so wahrnehmen, auch auf dem Sportplatz um die Ecke, Europa und Fußball so ein bisschen miteinander verbunden sind.
Ja, definitiv. Es wirkt tatsächlich bis in die untersten Ligen sozusagen rein. Natürlich zu einem unterschiedlichen Grad. Das wiegt unterschiedlich schwer. Vereine wie, jetzt das Paradebeispiel in Deutschland ist natürlich der FC Bayern München, der eigentlich jedes Jahr im europäischen Wettbewerb vertreten ist, diesen auch schon vielfach gewonnen hat. Da liegt der Fokus natürlich auch viel mehr auf Europa und auf europäischen Begegnungen. Aber wie du richtig sagst, so diese europäische Symbolik oder die Europareferenzen, kann man es vielleicht nennen, die finden auch auf anderen Sportplätzen in der ganzen Republik und natürlich auch in den ganzen anderen europäischen Ländern statt. Eintracht Frankfurt hast du schon angesprochen, mittlerweile in der Straße im Herzen von Europa beheimatet, nachdem Real Madrid die Champions League gewonnen hatte. Eins von den vielen Malen gab es danach im Stadion eine Choreo, wo die Fans ein großes Transparent hochgehalten haben auf dem Stand, mein Spanisch ist nicht so gut, verzeih mir, Somos los Reyes de Europa, glaube ich, also wir sind die Könige Europas. Die Champions League-Hymne, genauso wie der Champions League-Ball, sind mittlerweile nicht nur zu Symbolen für die Champions League geworden, sondern eigentlich auch schon für Europa, könnte man sagen. Und so finden sich immer wieder verschiedenste Europa-Referenzen, die auch außerhalb von den Top-Vereinen auf jeden Fall wieder anzutreffen sind. Und vor allem ist Europa auch Geschichten. Europa sind Narrative. So. Also selbst Vereine wie der 1. FC Kaiserslautern vielleicht, wo die letzte Teilnahme an einem europäischen Wettbewerb lange her ist. Man war zwischendurch in der 3. Liga. Es gab schon die Befürchtung, dass der Verein komplett abstürzt und jetzt doch noch die Kurve gekriegt. Aber auch da sprechen die Fans immer noch von den Spielen von damals und wie das war, europäisch zu reisen zum ersten Mal und hier und da. Also das bleibt doch einfach in Erinnerung und genau diese geteilten Narrative können halt auch eine ganz starke verbindende Wirkung entfalten im besten Fall.
Wichtig ist, glaube ich, für eure Arbeit zu sagen, dass ihr im Moment den Fokus auf den Clubfußball der Herren gelegt habt. Ich denke, oder ich würde einfach mal unterstellen, dass es schon Unterschiede geben wird zu dem ganzen Bereich Nationalmannschaften, weil da doch sehr häufig aus natürlichen Gründen ein sehr starker nationaler Gedanke mitspielt. Natürlich musste man auch das Thema Fußball der Frauen und letztendlich Amateurfußball einen Blick hinwerfen. Aber ihr habt erstmal gesagt, wir konzentrieren uns erstmal auf den Herrenclubfußball, weil da auch genug Daten und Materialien zur Verfügung sind, richtig?
Ja, das ist korrekt. Unser Fokus liegt auf dem Profi-Clubfußball der Herren. Und auch die Unterschiede, die du ansprichst, mit Sicherheit. Wir haben dazu jetzt keine Daten erhoben bislang. Ist auf jeden Fall wünschenswert oder wir hoffen, dass wir das in der Zukunft ändern können. Aber natürlich, ja, du hast recht, das ist unser Fokus und wir gehen auch fest davon aus, dass es Unterschiede gibt. Wir haben uns, wie du richtig sagst, für den Herren-Profi-Club-Fußball entschieden, weil er auch das größte Phänomen ist sozusagen. Ich betrachte die Entwicklung in Frauenfußball, was die mediale und Fanaufmerksamkeit angeht, mit großem Wohlwollen. Auf jeden Fall, ich freue mich tierisch, dass da regelmäßig neue Rekorde gesetzt werden mit Stadionbesuchern und Besucherinnen. Aber dennoch ist es noch nicht gleichwertig in der Anzahl einfach mit dem Herren Profifußball. Und was die Nationalmannschaften angeht, hast du auch recht. Das ist auch unsere Vermutung. Wie gesagt, auch da keine Daten. Aber natürlich sind die unmittelbar, so ist es ja gedacht, mit der Nation, mit dem Nationalstaat verknüpft. Und da ist dann natürlich auch der Weg zum Nationalismus ein kürzerer. Wobei ich würde auch sagen, dass zum Beispiel jetzt ein Turnier wie die bevorstehende Euro 24 hier in Deutschland das Potenzial hat, dass abseits von nationalistischen Ausfällen, die es leider immer wieder gab und auch dieses Jahr vermutlich geben wird, ein verbindendes Potenzial haben kann. Es gibt ja auch die Fanzonen in den ganzen gastgebenden Städten, die extra dafür gedacht sind, dass eben Fußballfans aus verschiedenen europäischen Ländern miteinander in Kontakt treten können, dass sie sich austauschen können, dass man sich kennenlernen kann. Und wenn daraus vielleicht sogar längerfristige Kontakte sich entwickeln und der Kontakt aufrechterhalten wird über diesen Moment des Spieltags hinaus, dann steht auch da, glaube ich, ein gutes verbindendes Potenzial in dem Turnier. Aber natürlich hast du recht, es ist nochmal eine andere Sache als der Clubfußball und insbesondere eben dieses kulturelle Massenphänomen des Profi-Clubfußballs der Herren in Europa.
Und letztendlich wird die Antwort ähnlich ausfallen auf die Frage, warum die Sportart Fußball und eben nicht eine andere Sportart, einfach weil Fußball tatsächlich ein Massenphänomen ist und sich damit die Entwicklung, die sicherlich ähnlich in anderen Sportarten gibt, wenn es ähnliche Wettbewerbe, ähnliche Situationen mit Bosman und so weiter gibt. Aber du hast halt im Fußball das ist einfach ein Massenphänomen und deswegen kann man die Entwicklung am besten analysieren und am besten bewerten, richtig?
Ganz genau, ganz genau. Also der Fußball ist einfach die größte Sportart auf der Welt natürlich, aber eben auch in Europa und in Deutschland oder zumindest in den meisten europäischen Ländern. Das ist natürlich auch problematisch. Andere Sportarten oder Funktionäre aus anderen Sportarten beschweren sich zu Recht häufig über die große mediale Aufmerksamkeit, die dem Fußball zuteil wird, im Vergleich zu der sehr geringen für andere Sportarten, selbst für den Handball oder den Basketball, die ja zumindest noch zu den größeren gehören, in Deutschland jetzt mal gesprochen. Aber klar, der Fußball ist wirklich einmalig in der Hinsicht, oder in verschiedener Hinsicht, also rein von den Zahlen der Menschen, die der Fußball bewegt, aber auch, hat die Forschung auch in der Vergangenheit belegt, der Fußball überbrückt althergebrachte soziale Grenzen oder Trennlinien. Das ist soziodemografisch gesprochen bei Alter so, das ist auch zumindest teilweise, und es wird Gott sei Dank immer besser bezogen auf Geschlecht so. Das ist aber auch sozioökonomischer Status, also Einkommensniveau. All diese eigentlich sozialen Trennlinien überbrückt der Fußball doch in großem Maße und natürlich durch die reine Masse an Fans oder Interessierten zumindest am Fußball wird das natürlich auch einfacher. Je mehr Leute teilnehmen, desto diverser muss notwendigerweise dann irgendwann das Fußballpublikum sein. Und es ist eben so ein großes und es ist über auch nationale Grenzen hinweg in Europa eben so ein großes. Wobei, das möchte ich dazu sagen, wir zum Beispiel mit Norwegen, auch ein Land zu unseren Untersuchungsländern zählen, wo der Fußball und zumindest auch insbesondere der nationale Fußball nicht so eine große Rolle spielt, wo es vielleicht, oder vielleicht der Vorsprung des Fußballs, diese herausragende Stellung des Fußballs nicht so groß ist im Vergleich zu anderen Sportarten.
Weil du es gerade angesprochen hast, kannst du die Länder, die ihr untersucht haben, benennen?
Ja, die vier Länder sind Deutschland, Polen, Norwegen und Spanien, mit denen wir auseinandergesetzt haben. Das hat verschiedene Dimensionen sozusagen, warum wir uns die ausgesucht haben. Das ist zum einen der Fußballkontext. Das sieht eben so aus, dass Deutschland und Spanien im internationalen oder europäischen Vergleich leistungsfähige Fußballnationen sind sozusagen. Die sind in den Top 5 der europäischen Ligen immer vertreten, stellen zusammen mit insbesondere England und Italien und teilweise Frankreich eigentlich standardmäßig die Halbfinalisten in der Champions League. Die sind ja sportlich leistungsfähig in dem Sinne und sie haben auch weisen auch einen großen internationalen Spielermarkt auf. Also die Kader der Profimannschaften in den beiden Ländern sind stark internationalisiert. In Deutschland ist es noch mal stärker als in Spanien. Während im Vergleich dazu eben Polen und Norwegen eine eher untergeordnete Rolle im europäischen Vergleich spielen. Norwegen nochmal deutlich geringer als die von Polen. Und die Kader der Mannschaften sind auch weniger international. Und das konnten wir dann, oder einen anderen Aspekt konnten wir auch mit unserer Medienanalyse nachweisen, sodass zum Beispiel Spanien und Deutschland in den vier Ländern, wo wir geschaut haben, immer eine extrem große Aufmerksamkeit bekommen haben. Also klar, Deutschland in Deutschland und Spanien in Spanien haben wir rausgerechnet. Aber die waren immer ganz vorne mit dabei, wobei England da die herausragende Stellung in allen Ländern einnimmt. Und Norwegen und Polen wiederum spielen für die anderen Länder eine untergeordnete Rolle auch in der medialen Betrachtung. Und zum anderen ist da der Europakontext. Wir haben unterschiedliche Verbindungen zur EU, zumindest drei Mitgliedsländer mit Spanien, Deutschland und Polen. Norwegen ist kein EU-Mitglied. Die drei Länder sind aber alle auch zu unterschiedlichen Zeitpunkten der EU beigetreten. Sie haben dementsprechend eine unterschiedliche historische Verbindung zur EU. Und tatsächlich ist auch die Bewertung der EU in der Gesamtbevölkerung eine unterschiedliche. So wird in Deutschland und Polen die EU tendenziell positiv bewertet und ihre Rolle für das eigene Land, während sie in Spanien eher ins Negative neigt. Und in Norwegen ist die EU tatsächlich ein sehr spaltendes Thema. Das gilt auch für einen potenziellen EU-Beitritt Norwegens. Da ist die norwegische Gesellschaft wirklich sehr gespalten, was das Thema angeht.
Ihr habt Fußball als alltägliches Massenphänomen. Ich denke, das haben wir im Wesentlichen besprochen, weil es Massen bewegt, aber weil es eben natürlich der nicht nur um die 90 Minuten Fußball geht, es geht um Anreise, es geht um Diskussion, es geht um Interessensvertretung. Pipapo, also es ist ständig präsent, es ist... Ich kann mich damit die ganze Woche beschäftigen, wer damit irgendwie gerade damit mit dem Thema in Kontakt. Aber ihr habt es auch als Träger von Identitäten beschrieben. Kannst du das nochmal erläutern?
Ja, sehr gerne. Die Identitäten im Fußball hängen maßgeblich damit zusammen, wie stark Menschen im Fußball emotional involviert sind. Also das ist auf jeden Fall die Grundlage auch für die Auswirkungen, die der Fußball beziehungsweise das Fan-Dasein wiederum auf den Fan selbst hat. Hängt natürlich damit zusammen, dass man, wie du es gerade gesagt hast, nicht nur am Spieltag mit dem Fußball in Kontakt ist, sondern sich dauerhaft informiert, weil es da Anschlusskommunikation gibt im Büro oder am Frühstückstisch oder am Stammtisch auch. Es wird über Fußball wird immer wieder gesprochen. Das spielt da natürlich eine Rolle. Der Fußball ist quasi omnipräsent, man kann ihm kaum ausweichen. Auch wenn man einfach nur die Tagesschau guckt, wird man über die Bundesliga-Ergebnisse am Samstagabend informiert werden. Und klar, manche Nicht-Fußballfans freuen sich nicht darüber, aber Fußballfans sind dementsprechend so quasi dauerhaft mit dem Fußball in Kontakt und das verstärkt natürlich auch nochmal die Wirkung. Und dann sind es eben auch die Dinge, die ich teilweise vorhin schon angesprochen habe, wo es darum geht, dass der Fußball gemeinsame Narrative schafft. Der Fußball schafft auch ein Zugehörigkeitsgefühl. Ne? Also ich fühle mich als Fan von Eintracht Frankfurt mit anderen Fans von Eintracht Frankfurt verbunden. Wir teilen nicht nur die Tatsache, dass wir Fußballfans sind, sondern wir sind auch noch Fußballfans vom gleichen Verein. Und so wird eben auch diese Selbstidentifikation geschaffen. Ich bin Fan von Eintracht Frankfurt. Ich verstehe mich von Eintracht Frankfurt und als Fan von Eintracht Frankfurt und somit verstehe ich mich auch als Teil dieser Gemeinschaft aus Fans von Eintracht Frankfurt. Und das geht natürlich auch, und das muss man dazu sagen, und du hattest es vorhin schon mit dem Nationalismus angesprochen, aber es geht ja auch auf Vereinsebene, um Abgrenzung von anderen, also nach außen hin. Das ist dann so die Out-Group, also die In-Group ist Fans von Eintracht Frankfurt in dem Fall, die Out-Group sind Fans von Kickers Offenbach oder Fans von allen anderen Vereinen, die eben nicht Eintracht Frankfurt sind. Und so funktioniert dann natürlich die Abgrenzung, was auch wieder rückwirkt auf die eigene Identität, auf die eigenen Wertevorstellungen, auf das eigene Verständnis und die eigene Wahrnehmung vom Fußball, aber auch von anderen Dingen, die damit in Verbindung stehen. Und umgekehrt kann es aber auch oder muss es eben nicht diese Abgrenzung zu anderen Vereinen geben, wenn die jetzt gerade nicht so eine große Rolle spielt. Also es gibt nicht nur eine Identität. Es ist ein vielschichtiges Phänomen. Ich kann ja genauso sagen, ich bin Bürger von Deutschland, aber ich bin eben auch jetzt Berliner, Wahlberliner sozusagen in meinem Fall. Aber ich bin natürlich auch irgendwie Hesse, weil da bin ich geboren, da bin ich groß geworden, da bin ich auch mit dem Fußball verbunden. Und so kann es eben dann auch sein, dass ich nicht nur Fan von Eintracht Frankfurt bin, sondern auch Fußballfan an sich. Und dann kann ich mich auch anderen Fußballfans verbunden fühlen, auch wenn diese nicht Fan von Eintracht Frankfurt sind. Und das ist dann auch gerade die Grundlage für diese Interessensvertretung, was man zum Beispiel auch jetzt wieder sieht in der Bundesliga an den ganzen Protesten gegen die Investorenpläne der DFL, der Deutschen Fußballliga. Das ist ja wirklich über nicht alle, aber die meisten, den Großteil der Fanszenen in Deutschland hinweg, dass diese Fanproteste passieren. Und das ist wirklich, also dieser Spruch ist ja schon irgendwie abgedroschen, wird aber auch immer wieder zu Recht rausgekramt, in den Farben getrennt, in der Sache vereint. Also das ist ja genau der Kern von dem, was wir jetzt auch wieder seit Wochen oder bald schon Monaten im deutschen Profifußball erleben mit diesen Protesten, wo sich eben über Vereinsgrenzen hinweg, was ja eigentlich trennend sein sollte oder häufig so verstanden wird, organisiert wird, um die gemeinsamen und geteilten Interessen, die gemeinsamen Vorstellungen davon, wie der Fußball sein sollte, nach außen zu tragen in der Form von Protesten und auch irgendwie durchzusetzen. Und das ist dann eben auch wiederum Identität. Identität ist, wie gesagt, ein vielschichtiges Phänomen und es muss nicht sein, dass ich nur Fan von einem Verein sein kann und alle anderen sind dann meine Feinde oder sind gegen mich, von denen muss ich mich abgrenzen. Im Gegenteil, das kann eben auch ein ganz, ganz verbindendes Element sein. Und jetzt habe ich die ganze Zeit darüber gesprochen, wie das in Deutschland sich auswirkt, weil es irgendwie gerade so, glaube ich, sehr greifbar ist für viele Menschen, die potenziell auch unserem Gespräch hier lauschen, weil es einfach sehr präsent ist. Aber das geht eben dann auch auf europäischer Ebene, dass sich eben auch europäische Fußballfans auf der Basis des Fußballfanseins zusammenfinden, aber dass sie eben auch auf der Basis andere Wahrnehmung von Europa entwickeln und sich stärker mit Europa identifizieren oder als Europäerinnen und Europäer identifizieren. Und das hat dann natürlich wiederum Auswirkungen auf den sozialen Zusammenhalt in ganz Europa. Und das ist ja auch ein zentrales Motiv von dem, was wir untersuchen, mit der Hoffnung, dass es eben positive Auswirkungen des Fußballs auf den sozialen Zusammenhalt in Europa gibt.
Du hattest bereits das Bosman-Urteil angesprochen. So grundsätzlich nehme ich mal an, dass sich die Anzahl ausländischer Spieler in den nationalen Ligen enorm nach oben entwickelt hat, aber auch die Anzahl der Spiele in den europäischen Wettbewerben. Du hast ja auch gesagt, wir haben noch einen Wettbewerb hinzubekommen. Wie sinnvoll man das erachtet, sei mal dahingestellt. Aber ich nehme an, dass diese europäischen Kontakte durch Spiele bzw. Spieler, Spielerinnen und in Einzelfällen auch Trainern, dass die einfach enorm zugenommen haben.
Das ist auf jeden Fall unsere These und das lässt sich gerade im Fall, du hast es angesprochen, der Internationalisierung der Kader der Mannschaften auf jeden Fall ablesen. Auch ja, die Anzahl europäischer Spieler hat zugenommen, auch das ist einfach Fakt, lässt sich relativ einfach nachweisen. Und die Anzahl der europäischen Spiele hat mit der Conference League nochmal zugenommen, sie wird auch mit der bevorstehenden Champions League-Reform nochmal zunehmen. Allerdings ist das ein zweischneidiges Schwert. Also man kann sagen, die Kontakte haben einerseits, vollkommen richtig, wie du es auch eben eingeleitet hast, zugenommen. Dementsprechend haben sich ja theoretisch auch die Möglichkeiten des Kontakts mit Europa oder mit anderen Europäerinnen und Europäern vervielfacht. Die Frage ist jetzt nur, und das ist dann das andererseits, für wen haben sich diese Kontakte vervielfacht? Denn die Champions League zumindest ist immer exklusiver geworden. Auch das kann man nachweisen, wenn man sich anschaut, welche Vereine sich für die Champions League qualifiziert haben in den vergangenen Jahren oder seit Gründung der Champions League qualifiziert haben. Insbesondere welche Länder auch vertreten sind in der Champions League. Denn das ist gar nicht so vielfältig und divers, wie man vielleicht denken würde, wenn man von einem europäischen Wettbewerb spricht. Das ist tatsächlich tendenziell immer exklusiver geworden. Und damit schrumpft natürlich der Kreis derjenigen, die diese Möglichkeiten haben oder die von diesem Kontakt profitieren können, weil Europa und europäische Wettbewerbe eben gar nicht für so viele verschiedene Mannschaften und dementsprechend für gar nicht so viele verschiedene Fans stattfinden.
Das heißt, in dieser Podcast-Episode werben wir für die Wiedereinführung des Europapokals der Landesmeister in der ursprünglichen Form.
So kann man es auf jeden Fall betrachten. Aber das ist auf jeden Fall problematisch oder man muss darüber sprechen, was das mit dem Kontakt mit Europa macht, wie sich das darauf auswirkt. Weil es ist ja ein selbstverstärkender Prozess auch. Ne? Also damit gehen ja dann wieder finanzielle Ungleichheiten einher, die sich potenziell auch verstärken. Und das heißt dann nicht nur, der FC Bayern wird ein Dutzendmal oder vielleicht auch kein Dutzendmal, aber gut, in Folge deutscher Meister und qualifiziert sich dementsprechend immer wieder als deutscher Vertreter für die Champions League, sondern das heißt eben auch, zwischen den einzelnen nationalen Ligen gibt es wachsende Unterschiede. Und dementsprechend finden da weniger Mannschaften oder weniger Länder aus Mannschaften aus Ländern in diesen Wettbewerben statt. Und was noch dazu kommt, ist, dass dann eben auch dort weniger finanzielle Mittel ankommen aus den europäischen Wettbewerben. Auch die Unterschiede, also die Conference League ist ein nettes Projekt, wenn man darüber spricht, dass weitere europäische Länder repräsentiert werden auf der europäischen Ebene. Aber wenn man sich anschaut, wie viel Gewinnausschüttung sozusagen stattfindet im Vergleich Champions League zu Conference League, dann ist das ein verschwindend geringer Anteil davon, was die Teilnehmenden oder selbst der Gewinner der Conference League bekommt im Vergleich zur Qualifikation für die Gruppenphase in der Champions League. Und das ist dann auch wieder eine Frage von medialer Aufmerksamkeit, die natürlich Vermarktungsmöglichkeiten mit sich bringt, die dementsprechend wiederum finanzielle Möglichkeiten mit sich bringt. Also wir konnten in der Medienanalyse nachweisen, für den Fußball in Albanien, wo jetzt auch das, wenn mich nicht alles täuscht, das Conference League-Finale letztes Jahr stattgefunden hat, oder das erste, interessiert sich grundsätzlich medial, also von den Nachrichtenmedien, die wir uns angeguckt haben, niemand, außer da passiert mal ein komplett außergewöhnliches Event oder irgendwas ganz, ganz Besonderes und Unerwartetes. Aber sonst wird darüber nicht berichtet. Wenn jetzt regelmäßig der FK Tirana in der Euroleague stattfinden würde, dann wäre das schon ein Unterschied. Dann würde notwendigerweise darüber berichtet werden. Stellen wir vor, die treffen dann vielleicht auf Eintracht Frankfurt. So, dann spielt es natürlich auch in Deutschland eine Rolle, da ist mehr Aufmerksamkeit da und so wird dann auch ein Ausgleich geschaffen. Aber so wie es jetzt gerade ist, ist dieser europäische Kontakt, der ganz konkrete, über den eigenen Verein hergestellte, in Form von Auswärtsreisen vielleicht sogar, tendenziell immer exklusiver.
Das Thema europäische Identität. Also wir hatten ich habe den Einstieg etwas hart gewählt, wie du so auf Europa blickst. So für mich nehme ich Europa häufig wahr, dass vor Ort in der lokalen Politik, wenn etwas gut läuft, dann hat das der Bürgermeister gemacht, egal ob die Fördermittel aus Europa kamen oder nicht. Und wenn etwas schlecht läuft, ist es irgendein Urteil des EuGHs oder aus Europa. Also Europa wird häufig genutzt, vielleicht auch missbraucht, und so eine wirkliche europäische Identität nehme ich da in solchen Momenten relativ selten wahr. Wie entsteht denn so eine europäische Identität, beziehungsweise wie kann denn eine europäische Identifikation im Positiven entstehen?
Also es gibt verschiedene Wege dorthin, könnte man sagen. Grundsätzlich, um vielleicht ganz kurz das aufzugreifen, was du gerade erwähnt hast, ist es auf jeden Fall essentiell, dass ein positives Bild von Europa gezeichnet wird. Sie ist es an verschiedensten Baustellen, jetzt mal als Beispiel, wenn du durch Städte in ganz, zumindest in allen EU-Mitgliedsländern gehst, da hast du bei vielen von diesen großen weißen Tafeln, wo das Bauprojekt erklärt wird, wo drauf steht, was hier gebaut wird, wer der Bauherr ist oder die Bauherrin, hast du in vielen dieser Fälle unten rechts, glaube ich, meistens eine EU-Flagge und dann steht da gefördert mit Mitteln aus dem so und so Fördertopf der Europäischen Union. Wenn das präsenter ist, wenn das mehr wahrgenommen wird, dann wird natürlich auch irgendwie die Europäische Union und als Repräsentantin Europas positiver wahrgenommen. Aber das vielleicht nur am Rande, beziehungsweise als kleiner Vorschau dafür, was könnte man tun, damit der Fußball auch noch eine größere Wirkung hat. Europäische Identität kann auf verschiedenen Wegen stattfinden. Wie gesagt, zum einen ist es der Weg, dass man einfach mit Europa konfrontiert ist. Tatsächlich, dass der reine Kontakt mit Europa und mit anderen Europäern und Europäerinnen führt erwiesenermaßen dazu, dass man ein positiveres Bild von Europa entwickelt und dass sich das auch verfestigt in dem Selbstverständnis als europäisch. Das ist so der passive Weg sozusagen, die passive Identifikation. Du musst einfach nur damit konfrontiert sein, damit ausgesetzt sein, so diesen europäischen Reizen ausgesetzt sein, in welcher Form auch immer, die du präsentiert bekommst. Und das passiert im Fußball, wir sprachen schon teilweise darüber, fast schon unweigerlich. Weil der Fußball so stark europäisiert ist und weil Europa immer wieder stattfindet auf verschiedenste Art und Weise im Kontext des Fußballs. Und dann gibt es aber auch noch den aktiven Weg sozusagen zur Identifikation mit Europa oder zur europäischen Identität. Und das ist dann eben der bewusst gesuchte Austausch. Das ist die Vernetzung, das sind die Praktiken, die auf europäischer Ebene stattfinden. Das sind eben Kontakte, die geknüpft werden, die aufrechterhalten werden, die dann eben zur Verständigung führen und zum Verständnis führen auch von anderen Menschen in Europa oder anderen Lebensrealitäten in Europa. Und das wirkt sich dann auch wieder auf die eigene Identität aus, in der Form, dass eben auch Vorurteile abgebaut werden, dass Stereotype entkräftet werden, die man vielleicht gelernt hat, die sich verfestigt hatten im eigenen Denken, in der eigenen Wahrnehmung. Wenn die dann mal konfrontiert, herausgefordert werden und man ein anderes Bild präsentiert bekommt, dann kann sich das ändern und dann kann auch das wiederum zu einem positiveren Bezug zu Europa entwickeln. Und so gibt es eben verschiedene Wege, die dorthin führen, aber ganz grundsätzlich kann man vielleicht zusammenfassen, geht es darum, dass es Kontakt mit Europa gibt, dass auf europäischer Ebene Austausch stattfindet, beziehungsweise grenzüberschreitender Austausch stattfindet und dass das die Selbstwahrnehmung, aber auch die Wahrnehmung von anderen Menschen und anderen Phänomenen und schließlich auch Zugehörigkeitsgefühle beeinflusst, Zugehörigkeitsgefühle zu einer europäischen Gemeinschaft, ob das jetzt eine europäische Gemeinschaft von Fußballfans ist oder eine europäische Gemeinschaft ganz allgemein, das ist dann natürlich der nächste Schritt.
Ich glaube, ihr hattet das in einem Vortrag berichtet, dass für Erasmus und auch für den Eurovision Song Contest, dass es da Studienlagen gibt, dass das förderlich für die europäische Identität ist. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, ist korrekt, ganz genau. Wir nutzen das quasi als Grundlage, beziehungsweise es ist so ein, das ist, legitimiert so ein bisschen unser Forschungsinteresse. Ne? Wenn dieser Austausch ganz offensichtlich positive Auswirkungen hat, der in diesem Rahmen stattfindet, von Erasmus oder auch dem ESC, wenn der schon positive Auswirkungen hat auf europäische Identitäten oder die Entstehung, Verfestigung von europäischen Identitäten, dann muss der Fußball das ja auch haben. Das war so eine Grundüberlegung. Denn Erasmus zum Beispiel, toller Ansatz, ich habe wie gesagt auch davon profitiert, ganz persönlich, und das gilt für viele, wahrscheinlich 100.000 oder gar Millionen von Studis in ganz Europa. Das ist eine tolle Sache, aber es ist eben für Studis. Ja? Und dementsprechend ist das tendenziell ein eher exklusives Phänomen. Wenn man sich anschaut, wer studiert, dann ist das immer noch, sind das immer noch eher sozioökonomisch besser gestellte Menschen. Es sind eben Menschen aus bereits existierenden akademischen Haushalten. Und dementsprechend ist es exklusiver als der Fußball. Und der ESC ist wiederum auch tendenziell hat ein spezifischeres Publikum sozusagen, und vor allem der ESC findet nicht so dauerhaft statt wie der Fußball. Und so müsste der Fußball in dem Vergleich quasi noch größere Massen an Europäerinnen und Europäern mitreißen und noch mehr, bei noch mehr Menschen auf deren Identitätskonstruktionen auch wirken. Das war so unser Ansatz, oder das ist der Ansatz, den wir nach wie vor verfolgen, und es deutet auch vieles darauf hin, dass wir da nicht so ganz falsch liegen.
Na, das klingt doch ganz hervorragend. Es gab schon das Forschungsprojekt eFoot, und das hat dahingehend auch schon Untersuchungen gemacht, oder wie muss ich EU-Foot und Fanzine, wie kann ich das zusammenbekommen? Also EFUT war die frühere Untersuchung.
Das ist korrekt, ja. EFUT, EUFUT, EUFUT, beides ist das Vorgängerprojekt sozusagen von Fanzine jetzt. Das hat auch an der Uni Mainz stattgefunden, hat sich insbesondere, oder wenn man es voneinander abgrenzen möchte, oder was jetzt die Weiterentwicklung sozusagen vom derzeitigen Forschungsprojekt ist im Vergleich, ist, dass jetzt der soziale Zusammenhalt nochmal viel mehr in den Fokus rückt, was auch diese Organisationsebene, weißt du, also Fanorganisationen wie Football Supporters Europe, die Interessensvertretung und auch die professionelle Fanarbeit von Fanbeauftragten oder auch Fanprojekten viel mehr in den Fokus rückt, während EUFUT sich insbesondere mit den Identitätskonstruktionen auseinandergesetzt hat und das wiederum eben auf der Fanebene. Da wurde jetzt weniger diese Organisation, das Netzwerken, der Austausch und so weiter in den Fokus genommen, sondern eher die Aspekte bezüglich internationale Mannschaftskader oder der Kontakt mit europäischen Wettbewerben oder die Teilnahme an europäischen Wettbewerben. Also was macht zum Beispiel Europa als Sehnsuchtsort mit Fans? Oder der Unterschiede zwischen Fans von Vereinen, die regelmäßig in Europa vertreten sind, dementsprechend immer wieder mit Europa konfrontiert sind, auch häufiger auswärts fahren in Europa zum Beispiel, im Unterschied zu jenen Vereinen, die keine Chance oder derzeit keine Chance auf eine Teilnahme am europäischen Wettbewerb haben. Und wir schauen jetzt eben ganz explizit nochmal auf den Aspekt des sozialen Zusammenhalts in Europa und möchten auch, da sind wir gerade dran, Handlungsempfehlungen entwickeln für relevante Akteure, das heißt sowohl für Verbände, Vereine, als auch für die Politik, als auch für die professionelle Fanarbeit, wie der Fußball dazu beitragen kann, dass der soziale Zusammenhalt in Europa gestärkt wird, beziehungsweise wie der Fußball auf den sozialen Zusammenhalt in Europa wirken kann.
Das heißt, also es ist nicht nur eine Analyse, sondern ihr aus diesen Ergebnissen dieser Analyse werden konkrete Handlungsempfehlungen veröffentlicht. Wann glaubt ihr, dass ihr das, wann dieser der Zeitpunkt der Veröffentlichung sein wird?
Da gucken wir auf jeden Fall in Richtung Frühjahr, Sommer. Also der Plan ist eigentlich, dass wir dass wir im Mai weitestgehend ja, Handlungsempfehlungen formuliert haben, die wir dann eben auch natürlich einer breiteren Öffentlichkeit verfügbar machen wollen und präsentieren wollen, die wir aber auch ganz gezielt an die relevanten Parteien sozusagen herantragen wollen. Also eben an Vertreter von Vereinen, an Vertreter von Verbänden, aber auch an die Politik und auch an die Fans selbst. Natürlich haben auch die eine Rolle und eine Verantwortung, wenn es darum geht. Der Plan ist im Mai, was einige Sachen aufgestellt zu haben, die wir dann in den Sommer hinein sozusagen auch kommunizieren, veröffentlichen möchten. Wir haben auch bereits einen Workshop gehabt mit relevanten Stakeholdern sozusagen, auch aus verschiedenen Bereichen, wo wir quasi die Ergebnisse, unsere Ergebnisse, insbesondere auch aus den Interviews, die wir geführt haben, präsentiert und diskutiert haben, wo wir Ansätze aufgezeigt haben, die für uns sinnhaft erscheinen und da eben Feedback eingeholt haben von Menschen aus dem Feld, die sich auskennen, deren Expertise wir auch brauchen natürlich und sind da auf einem guten Weg, glaube ich. Jetzt ist der nächste Schritt ist jetzt insbesondere auch eben die Erkenntnisse aus den anderen Ländern dahingehend mit einfließen zu lassen, weil auch in den anderen drei Untersuchungsländern, wie gesagt, und auf europäischer Ebene, also zum Beispiel UEFA, Football Supporters Europe, aber auch EU-Kommission haben wir Interviews geführt und das sind jetzt die nächsten Schritte, das alles zusammenzuführen, um dann auch nicht nur für Deutschland sprechen zu können sozusagen, sondern auch darüber hinaus, über den deutschen Tellerrand und über die Grenzen hinaus nach Europa zu gucken und gesamteuropäisch auch ein bisschen Aussagen zu treffen und vielleicht ja Empfehlungen zu geben, die hoffentlich auch den entsprechenden Anklang finden.
Das Projekt wird gefördert von wem?
Das Projekt wird gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Projektträger ist DLR.
Gibt es Kooperationen mit Fanorganisationen, Partnerschaften im Rahmen des Projektes?
Gibt es auf jeden Fall. Wir haben zum einen natürlich auf der wissenschaftlichen Seite Partner und Partnerinnen in den anderen Untersuchungsländern, an der Universität Oslo, der Universität Gdansk und in Valencia. Das sind die akademischen Partner und dann haben wir aber genau, du hast es richtig erfragt, auch Partner und Partnerinnen aus der Praxis. Da zum Beispiel mit der Koordinationsstelle Fanprojekte und der Bundesarbeitsgemeinschaft Fanprojekte hier in Deutschland zusammengearbeitet, auch mit Football Supporters Europe, auch mit der Deutschen Akademie für Fußballkultur zum Beispiel. Also da hatten wir ein ganz relativ diverses, würde ich sagen, Portfolio von Partnerinnen und Partnern, Partnerorganisationen, die wir auch im ganzen Forschungsprozess immer wieder eingebunden haben. Also auch bei der Entwicklung von unseren Fragebögen zum Beispiel für die Umfragestudie haben wir mit denen gesprochen und uns da Feedback eingeholt. Wir haben immer wieder Ergebnisse auch rückgespiegelt mit unseren Partnerorganisationen. Und ja, natürlich entstehen auch bei uns in der Forschung Fragen. Manchmal können wir Dinge nicht so ganz interpretieren, die wir in unseren Ergebnissen sehen. Und da hilft dann die Expertise auch wirklich maßgeblich. Und wir sind wahnsinnig dankbar für die Unterstützung aus der Praxis, die wir bekommen haben. Ich würde sagen, ganz grundsätzlich ist es uns im Projekt extrem wichtig, dass wir nicht dass wir möglichst weit weg von diesem Klischee kommen der akademischen Forschung, die halt im Elfenbeinturm stattfindet, dass wir keine Bücher über Bücher und Texte über Texte schreiben, sondern dass wir wirklich praxisnah forschen können, weshalb wir immer wieder dieses Feedback gesucht haben, weshalb wir immer wieder versucht haben, gewisse Dinge integriert zu betrachten, rückzuspiegeln. Weil, wie gesagt, wir sind alle Fußballfans, alle Beteiligten an diesem Projekt haben ein riesiges Interesse am Fußball und das geht weit über das wissenschaftliche Interesse hinaus, sondern das ist auch eine emotionale Verbindung. Wie gesagt, wir haben drüber gesprochen, was macht Fansein mit Identitäten, was spielt da eine Rolle? Aber ja, auch wir sind riesige Fußballfans, Und wir wollen, wenn wir schon Fußballfans erforschen oder beforschen, dann wollen wir es eigentlich auch mit ihnen machen, weil der Fußball hat so eine riesige soziale Relevanz, nicht nur in Deutschland, nicht nur in Europa, natürlich auch auf der ganzen Welt. Und dieser sozialen Relevanz wollen wir auch Rechnung tragen, indem wir da nicht einfach im stillen Kämmerlein vor uns hinforschen und dann irgendwelche Ergebnisse präsentieren, sondern eben das immer wieder in den Fußball auch zurückgeben wollen. Das betrifft natürlich auch ganz viele andere Bereiche, ne? Also damit hängen dann, das sieht man ja auch bei den Protesten, damit hängt dann auch irgendwie die Förderung von politischer Bildung oder von Demokratie und demokratischer Beteiligung zusammen. Auch das ist relevant und auch das wollten wir irgendwie im Rahmen unserer Möglichkeiten, im Rahmen dieses Projektes auch mit einbeziehen. Dem wollten wir auch Rechnung tragen natürlich und möglichst praxisnah das alles gestalten und wir sind sehr dankbar für die Unterstützung, die wir erfahren haben.
Nun habe ich verstanden, vermutlich im Juni, zumindest irgendwo zwischen Frühjahr und Sommer, wird es diese Handlungsempfehlung und die detaillierten Ergebnisse geben. Es ist frech von mir zu fragen, so nach den grundsätzlichen Richtungen, du hast das ja schon durchleuchten lassen bei verschiedenen Antworten, kann man sagen, je mehr europäisches Miteinander im Fußball, umso größer auch die europäische Identität der Fußballfans, der Beteiligten, kann man das so platt sagen?
Ganz grundsätzlich will ich dir da überhaupt nicht widersprechen, ja. Das hat natürlich Feinheiten, wir sprachen schon drüber, aber ganz grundsätzlich ist der zentrale Punkt, ist eben Möglichkeiten zum Austausch, zum Kontakt mit Europa, mit anderen Europäerinnen, also zum grenzüberschreitenden Austausch und Kontakt in Europa zu schaffen, auf deren Basis dann eben genau die europäischen Identitäten oder im ersten Schritt die Identifikation mit Europa gestärkt werden kann, die Grundlage bietet für die Entwicklung europäischer Identität, für die Formation europäischer Identitäten. Und das wiederum führt zum gesteigerten Zusammenhalt. Wenn man dann erfährt, dieses europäische Sein erfährt, diese europäische Vernetzung erfährt, den Austausch erfährt und davon profitiert auch von diesem Austausch, dann stärkt es auch den europäischen Zusammenhalt, dann stärkt es auch die Organisation und die Erfahrung von Gemeinschaft, von kollektiver Organisation und von kollektivem Handeln und auch der Interessensvertretung der Kollektiven. Das stärkt ganz, ganz eindeutig den Zusammenhalt und das gilt auf deutscher Ebene genauso wie auf europäischer Ebene.
Man muss halt grundsätzlich nur immer wieder aufpassen, dass natürlich gerade, du hast es wunderbar beim Thema Champions League angesprochen aus meiner Sicht, dass natürlich ein Großteil der Vereine die europäischen Wettbewerbe nicht erlebt. Ne? Sie erleben Spieler, gegebenenfalls Trainer, die aus Europa kommen, die verschwinden. Sie hören aber nie eine Champions League-Hymne, sondern haben dann immer wieder das Gefühl, der eigene Verein wird abgekoppelt, die Champions League-Vereine werden immer größer, reicher, dann gibt es die Diskussion um die Super League, aber mein Verein wird abgekoppelt. Und dann ist natürlich immer die Gefahr relativ groß. Wir hatten so einen Prozess schon mal mitten in Deutschland, dass sich dann so die Abgekoppelten bzw. deren Umfeld so ein bisschen ins Nationale, oder nicht ein bisschen, sondern ins Nationale flüchten. Und das gilt halt immer zu beachten, dass man versucht, das wirklich breit mitzunehmen, diesen europäischen Gedanken. Ob das über welche Maßnahmen auch immer das ist, aber diesen sportlichen Austausch, den wird eben nur ein Teil der Vereine und ein Teil der Fans erleben. Wir brauchen aber ja so ein ganz breites europäisches Verständnis.
Ja, da bin ich 100% bei dir oder da sind wir 100%ig bei dir. Ich glaube, ein Fokus in unserer momentan arbeite eben auch bei der Entwicklung der Handlungsempfehlungen und das war auch in unserem Workshop mit den Akteuren aus der Praxis ein wichtiges Thema, ist die Frage, wie man eben genau auch Fans von diesen Clubs, die du gerade angesprochen hast, die eben keine Chance haben, europäische Auswärtsspiele zu besuchen, die das vielleicht auch gar nicht wollen. Es ist ja, es fährt ja auch immer nur ein verschwindend geringer Teil einer ganzen Fanszene zu europäischen Auswärtsspielen, selbst wenn der Verein europäisch spielt. Aber wie man eben auch bei kleineren Clubs oder jenen Clubs, die noch nie und in der Zukunft lange nicht und in der Vergangenheit auch lange nicht europäisch gespielt haben, wie man auch denen irgendwie Europa und europäischen Austausch vermitteln kann. Natürlich, wir sprachen drüber, funktioniert das auch über den niedrigschwelligen passiven Kontakt, wenn man das einfach so mitbekommt, wenn man Fußballnachrichten konsumiert etc. oder eben auch Champions League guckt, ohne dass der eigene Verein teilnimmt. Aber wie du sagst, dieser persönliche Austausch ist super wichtig. Und wir haben da zum Beispiel, kann ich vielleicht einen ganz kleinen Vorgeschmack geben sozusagen, wir haben da zum Beispiel drüber gesprochen, dass auch Städtepartnerschaften, die ja überall existieren, vielleicht ein Mittel sind, dann Fans aus diesen Städten in Verbindung zu bringen. Man muss immer darauf achten, natürlich, das ist das Wichtigste, dass man irgendwie maßgeschneiderte Lösungen sozusagen hat, dass man ganz, ganz wichtig darauf hört, was die Fans auch wollen. Das ist ja das Problem, was jetzt unter anderem auch zu diesen Protesten führt, die wir derzeit erleben, dass das eben nicht gemacht wurde. Und das ist natürlich wichtig, wenn auf Fanseite kein Interesse daran besteht, mit anderen Fußballfans aus der Partnerstadt in Kontakt zu kommen, dann hat es auch keinen Zweck. Aber wenn da eine grundsätzliche Offenheit ist, warum sollte man das nicht testen? Warum sollte man nicht versuchen, dass das irgendwie stattfinden kann? Die nächste Frage ist natürlich, auf welcher Basis findet das statt und insbesondere, welche finanziellen Mittel hat man dafür? Und da sind natürlich dann andere Akteure gefragt, da sind dann Vereine, Verbände, Politik gefragt. Da muss man vielleicht auch in Richtung der EU gucken, dass da irgendwie Formate geschaffen werden und auch verstetigt werden, dass es nicht bei einer einmaligen Sache bleibt, die irgendwie diesen Austausch ermöglichen können. Und davon oder darüber hinausgehend, hast du auch vollkommen recht, es wird irgendwie immer exklusiver und Fans wollen das Gefühl haben, dass es irgendwie möglich ist. Dass es irgendwie möglich ist, dass mein Verein mal europäisch spielen wird. Das ist ein ganz zentraler Gedanke. Und wenn das weggeht, wenn das verschwindet, dann trägt das zu einer Verdrossenheit bei, wie wir es auch in anderen Bereichen sehen, aber so eine Fußballverdrossenheit, eine Verdrossenheit vom modernen Fußball insbesondere, der ja noch mit anderen Entwicklungen einhergeht, wo dann die Europäisierung des Fußballs auch negativ besetzt ist, wo Europa negative Konnotation hat im Fußball, weil damit dann eben verbunden wird die Champions League, die exklusive Champions League, die riesigen finanziellen Vorteile für Champions League Clubs, die aber aus einem ganz, ganz elitären Zirkel bestehen. Das wird ja auch nicht besser mit der bevorstehenden Reform der Champions League. Das Schöne ist sozusagen, also das positive Gegenbeispiel zu dieser Abwendung, die absolut stattfinden kann, die eine Gefahr ist, die man ernst nehmen muss, wo man entgegenwirken muss, zu 100%. Das Schöne ist dann so ein Beispiel wie diese sogenannten Phoenix-Clubs, also wo sich dann Fans von ihrem Verein abwenden und vom Profifußball abwenden und ihr eigenes Ding machen, sozusagen. Also der HFC Falk in Hamburg oder United of Manchester sind so klassische Beispiele, sind bekannte Beispiele, aber es gibt ja noch mehr davon. Und die spielen ja mittlerweile ihr eigenes europäisches Turnier. Ne? Und da wird dann von Fanseite, also wirklich von unten sozusagen, an den Wurzeln, neuer europäischer Austausch geschaffen. Weil, und das zeigt vielleicht nochmal diese verbindende Kraft des Fußballs, die ja immer wieder auch als angezweifelt wird, aber eindeutig, die Menschen verbinden sich auf der Basis des Fußballs. Sie haben dann Interesse dran. Nicht alle natürlich, aber viele. Und sie suchen diesen Austausch und sie schaffen ihn sogar selbst. Oder ein anderes Beispiel, das man nennen könnte, was auch außerhalb des Profifußballs stattfindet und auch kleinere Vereine betrifft, ist die Mondiali Antirassisti, ne? Ein europäisches Fußballturnier für Fans, für Fans, die sich selber als progressiv verstehen, also natürlich auch nicht, auf eine gewisse Art und Weise ein exklusiverer Kreis, aber auch das einfach selbst geschaffen, initiativ von Fans ins Leben gerufen, weil eben das Interesse an diesem europäischen Austausch, der europäischen Vernetzung da ist. Also es gibt auch dahingehend alternative Konzepte sozusagen, aber ich stimme dir vollkommen zu und das haben unsere Interviews gezeigt, das hat auch der Rest unserer Forschung gezeigt, man muss wirklich aufpassen, dass diese Europäisierung eben sich in ihren positiven Aspekten entfalten kann, dass sie die positive Wirkung entfaltet und nicht eben als negativer Aspekt des europäischen Clubfußballs verstanden wird, der eigentlich nur dazu führt, dass mein eigener Verein irgendwie keine Chance mehr hat, mitzuhalten oder irgendwann mal einen Titel zu gewinnen oder in irgendeiner Form auch nur europäisch repräsentiert zu sein.
Tobi, ich habe großen Respekt vor eurer Arbeit. Für diejenigen Hörerinnen und Hörer, die sagen, Mensch, das will ich doch mitbekommen, wenn die Ergebnisse und die Handlungsempfehlungen veröffentlicht werden. Oder Mensch, ich möchte noch ein bisschen Material suchen. Die haben das zwar jetzt hier über eine Stunde besprochen, aber ich habe da noch so ein paar Fragen. Wo kann ich denn Informationen über euer Projekt finden? Wo sollte ich auf Folgen klicken, damit ich über die Ergebnisse eurer Arbeit dann informiert werde?
Ja, zum einen gibt es ja, wie sagt ihr Podcaster, die Shownotes. Ich hoffe, da wird man das eine oder andere finden können. Nein, ansonsten gibt es bei X, ehemals Twitter, einen Account von uns, den wir im Rahmen unserer Möglichkeiten bespielen, @EU_foot, den haben wir aus dem Vorgängerprojekt quasi weitergeführt. Da gibt es auf jeden Fall immer wieder Updates von unserer Seite und da wird jetzt gerade auch mit Blick ins Frühjahr wieder mehr passieren, wenn wir auch wieder ein bisschen mehr zu veröffentlichen und zu sagen haben, auch einfach mit Blick auf die Handlungsempfehlungen etc. Und da findet man uns, dort ist auch unsere Website verlinkt, das ist in dem Fall, ich kann sie auch nochmal kurz nennen, fansein-research.github.io. Da findet man auch noch weitere Informationen zu unserem Projekt und da findet man auch alles, was wir bislang so an Outreach gemacht haben, also Vorträge, die wir an verschiedenen Stellen gehalten haben, genauso wie unsere wissenschaftlichen und auch nicht wissenschaftlichen Publikationen, wie auch die vorhin schon kurz erwähnten beiden Texte, zum Beispiel in deutscher Sprache bei den Kollegen von Elf Freunde. Und natürlich können sich interessierte Menschen auch immer gerne per E-Mail bei uns melden. Auch das gibt's alles auf der Webseite zu finden.
Und so wie Tobi das angekündigt hat, werdet ihr das, all das in den Shownotes finden, damit ihr relativ leicht mit einem Klick da drauf kommt. Tobi, wenn wir jetzt in 5 Jahren miteinander reden, wir wissen nicht, in welcher Funktion du der Gesprächspartner sein wirst, aber wenn du dir wünschen könntest, wie sich Europa und der Fußball entwickelt hat, was würdest du dir wünschen? Also was müsste in 5 Jahren passiert sein, dass du sagst, das hat sich gut entwickelt, gut, dass wir das Projekt gemacht haben.
Das ist eine wirklich große Frage, Danny. Aber ich will trotzdem versuchen, eine Antwort zu geben. Ich glaube, was den Fußball betrifft, ist mein größter Wunsch und gleichzeitig meine größte Hoffnung, dass sich der europäische, und ich spreche jetzt mal wieder nur vom europäischen Clubfußball der Herren, Profi-Clubfußball der Herren, dass sich der europäische Fußball dahingehend so entwickelt. Und ich glaube, wir sind tatsächlich auf einem ganz guten Weg dorthin, dass seine Entwicklung selbst in Absprache passiert und mit einem Interessensausgleich, der auf Augenhöhe und ganz ernsthaft europäische Fußballfans einbezieht. Das ist mir das Allerwichtigste, glaube ich. Das ist der zentrale Punkt, der auch im Rahmen unserer Forschung immer wieder zum Vorschein kommt. Die Fans müssen nicht nur das Gefühl haben, dass sie beachtet werden, dass sie gehört werden, sondern sie müssen tatsächlich eingebunden werden. Sie müssen die Erfahrung von Selbstwirksamkeit haben, davon, dass sie tatsächlich einen Einfluss nehmen können auf die Entwicklung des Fußballs in Europa. Das führt dazu, dass der Fußball zum einen eine fanfreundlichere Entwicklung nimmt, aber das führt auch dazu, dass dieser sozialen Relevanz des Fußballs Rechnung getragen wird, dass der Fußball eben nicht einfach nur ein Geschäft unter vielen oder ein Geschäft, ein großes Geschäft unter vielen großen Geschäften ist, mit dem viel Geld gemacht werden kann, der sich hervorragend in alle Welt verkaufen lässt, wo aber die Fans vor Ort, die Menschen, die ins Stadion gehen wollen und so weiter und so fort, einfach keine Beachtung finden. Wir haben gesehen, auch während der Corona-Pandemie, dass der Fußball ohne Fans nicht funktioniert und auch das Produkt Fußball lässt sich ohne Fans im Stadion nicht verkaufen oder deutlich schlechter verkaufen. Wir haben ja die absurdesten Sachen gesehen, wo irgendwie über die Stadionlautsprecher dann aufgenommene Fangesänge abgespielt wurden oder irgendwelche digitalen Fans auf die Tribünen gesetzt wurden und so weiter und so fort. Das funktioniert alles nicht. Der Fußball hat eine riesige soziale Relevanz. Der Fußball kann diese soziale Relevanz entfalten. Er kann Menschen Halt geben. Identitätsstiftendes Merkmal sein, Identität geben. Aber all das funktioniert eben nur, wenn diese Verbindung von Fans zu Fußball nicht gekappt wird. Wenn diese Verbindung nicht geschwächt wird oder unterbunden oder erschwert wird durch all diese Entwicklungen, die wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten gesehen haben. Und ich will gar nicht diese romantische Schiene fahren oder irgendwie den Traditionalisten raushängen, denn ich glaube, der bin ich auch nicht. Und das spielt auch in unserer Forschung eine untergeordnete Rolle, dieses Thema. Sondern es geht eben darum, Austausch zu schaffen, auch zwischen Funktionären und Fans, auch zwischen den Menschen, die im Fußball bislang die Entscheidungen treffen und den Gremien, die Entscheidungen treffen und den Fans. Und die Einbindung dieser Fans auf Augenhöhe, der Dialog, der Austausch von Interesse und das Ernstnehmen gegenseitiger Interessen und das Schaffen von Verständnis dahingehend. Das ist das Allerwichtigste. Das beginnt auf der kleinsten Ebene, wenn Vereine ihre Fans anhören und dann auch im Sinne ihrer Fans handeln. Und das findet genauso auf europäischer Ebene statt, wo die UEFA und Football Supporters Europe ein sogenanntes Memorandum of Understanding unterzeichnet haben, das eben auch garantiert, dass FSI konsultiert wird in Entscheidungsprozessen. Und es geht darum, dass diese Dialogformate, dass dieser Austausch, dass diese Einbindung von Fans in die Mitbestimmung über die Entwicklung des europäischen Fußballs sichergestellt wird. Und so, glaube ich, kann der Fußball eine Entwicklung nehmen, die im Sinne des europäischen Zusammenhalts stattfindet, die im Sinne der sozialen Relevanz des Fußballs stattfindet, die damit im Sinne des Fußballs ganz allgemein stattfindet.
Damit bleibt mir, denn das passende Schlusswort hast du gerade gefunden, der Dank für eure Arbeit und für deine Zeit, dass du in unserem Podcast uns besucht hast und auf die Fragen Antwort gegeben hast. Vielen, vielen Dank, Tobi.
Ich danke dir, Daniel.